Ja, ich grüße euch herzlich. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann und euch etwas über Mose sagen kann. Und Guido hat ja schon in hervorragender Weise uns in das Thema Freiheit eingeführt. Mir ist in der Vorbereitung dieser alte Negro Spiritual eingefallen. Könnten wir jetzt ja auch noch singen. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Und mit Mose verbindet sich irgendwie für mich sehr stark dieser Gedanke der Freiheit, der Gedanke des Auszuges, auszuziehen aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung, hineinzukommen in diese Freiheit. Und das ist eine gewaltige Geschichte. Jetzt die ganze Geschichte von Mose vom Auszug zu erzählen, das wäre mehr als abendfüllend. Deswegen will ich euch nur ein paar Dinge nahebringen in der Überzeugung, dass die meisten von euch ein bisschen was mit Mose anfangen können und auch ein bisschen was mit dem Auszug der Israeliten aus dem Land Ägypten. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist das deine Chance, das heute Abend als eine Inspiration zu nehmen, dass du sagst, dann schnappe ich mir doch mal die Bibel und lese die ersten 20 Kapitel des zweiten Buches Mose am Stück. Das habe ich jetzt neulich gemacht. Ganz spannend, in der neuen Übersetzung am besten würde ich empfehlen, obwohl Luther auch gut verständlich ist. Und dann lässt du dich einfach drauf rein. Es ist eine gewaltige Geschichte, eine Inspiration für Menschen, die in Unterdrückung leben. Und diese Geschichte hat immer wieder in der Geschichte Menschen die Kraft gegeben, die Inspiration, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen und Freiheit zu erkämpfen. Und ich finde das sehr interessant, dass das in der Bibel so im Zentrum steht, dass wir von einem Gott hören, der sich darum kümmert, dass Menschen in Unfreiheit leben und der das nicht so lassen will, dass wir hören von einem Gott, der dafür sorgt, dass Menschen aus der Sklaverei befreit werden, dass wir davon hören, dass es einen Gott gibt, dem das Schicksal der Armen und Unterdrückten nicht egal ist. Ich habe mich sehr mit verschiedenen Religionen beschäftigt im Laufe meines Lebens, auch im Studium, tue das immer wieder, habe jetzt auch gerade ein sehr interessantes Buch in die Richtung gelesen, aus einer indischen Perspektive, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der christlichen Weltsicht und der hinduistischen Weltsicht? Und je länger ich mich damit beschäftige und je tiefer ich da einsteige, umso mehr staune ich darüber, was wir in der Bibel für ein einzigartiges Bild von Gott haben. Vom Gott, der auf der Seite der Unterdrückten steht, von Gott, der Befreier ist. Und ich will euch so ein ganz klein bisschen hineinnehmen in diese Geschichte Gottes am Anfang der Bibel. Ich lese jetzt gerade seit 2 Wochen nochmal neu. Die Bibel habe angefangen im Alten Testament, erstes Buch Mose, bin jetzt gerade bei Exodus, also 2. Mose 20 angelangt, so jetzt nach 2 Wochen etwa. Im ersten Buch Mose geht es darum, wer ist eigentlich Gott? Gott ist der allmächtige Schöpfer, er ist der, der alles geschaffen hat, aus dessen Hand alles kommt. Er hat es wunderbar und planvoll gemacht, er hat die Schöpfung so geordnet, dass das einfach ein ganz, ganz toller Planet ist, auf dem wir hier leben können. Und ein wunderbares Universum, in das wir hineingestellt sind. Und dann geht es aber weiter und es zoomt so auf den Menschen. Und die zweite Frage, die beantwortet wird in der Bibel, ist was der Mensch? Was ist der Mensch eigentlich? Und da gibt die Bibel eine ganz interessante Doppelantwort. Nämlich der Mensch ist auf der einen Seite aus der Materie genommen, vom Lehm gemacht, wie alle anderen Lebewesen, Teil dieser Weltwirklichkeit. Und dann ist er aber gleichzeitig einer, in den Gott seinen Geist hinein eingehaucht hat. Jemand, der aus der Welt Gottes heraus etwas in sich trägt und der deswegen, obwohl er ein ganz normales Lebewesen ist wie andere, eine ganz besondere Würde hat, nämlich als Ebenbild Gottes, Mann und Frau gemeinsam, als Ebenbild Gottes zu sein, Ebenbild Gottes darzustellen. Und dieses Geschöpf ist gleichzeitig von Gott geadelt, Mitschöpfer zu sein. Die Erde soll er bebauen, bewahren, soll über sie herrschen, er soll sie entwickeln, er soll sie schützen, er soll sich um sie kümmern, er soll den Tieren Namen geben. Und auf einmal merken wir, der Mensch ist nicht nur ein Geschöpf unter anderen, sondern ein Geschöpf, dem Gott eine besondere Würde gibt, etwas zu machen, was eigentlich nur Gott zusteht, nämlich dieser Erde Gestalt zu geben und Namen zu geben. Also ganz interessant, die erste Frage ist, wer ist Gott? Die zweite Frage, wer ist der Mensch? Und dann geht's weiter. Was sind eigentlich die Probleme? Das sieht man dann im dritten Kapitel. Im zweiten fängt schon an. Was sind die Probleme der Welt? Und da wird uns erzählt, was die Menschen aus dem Vertrauen von Gott, aus Gott herausgefallen sind, dass sie Gott nicht vertraut haben, sondern einer anderen Stimme mehr vertraut haben als der Stimme Gottes. Und dann gibt es auf einmal ein Gegeneinander der Menschen und dann stehen sie gegeneinander, Adam und Eva, sind schon ein Stück entzweit, sie sind schon nicht mehr so nah beieinander und dann geht das weiter in den Generationen, Kain und Abel, Neid, Eifersucht, Streit, Brudermord sogar. Und das wird dann weiter erzählt. Gleichzeitig mit einer Segensgeschichte, die erzählt wird, wird eine Unheilsgeschichte erzählt, die in der Welt immer beides da ist. Auf der einen Seite sozusagen dieser Segen, den Gott in die Welt hineingibt, aber dann auch dieses andere, was sich immer wieder ausbreitet, auch immer weiter ausbreitet. Kain und Abel, Josef und seine Brüder. Und dann kommt nochmal diese Segensgeschichte ganz besonders in den Fokus. Im 1. Mose immer noch im 12. Kapitel erscheint auf einmal eine Person, genau gesagt ein Ehepaar, Sarai und Abraham, so heißen sie ursprünglich, später Sarah und Abraham. Und Gott nimmt sie, ruft sie heraus aus ihrer Welt und sagt, ich will euch segnen und durch euch will ich eine Segensgeschichte anfangen, die in alle Generationen, in alle Nationen hineingeht. Und so entfaltet sich das immer mehr. Der Abraham und die Sarai kommen aus Ur in Chaldea in Mesopotamien heraus, kommen nach Kanaan, aber dort sind sie nur Fremdlinge, sind nur Wanderer. Aber sie haben eine Verheißung, dass dieses Land das Land sein wird, was ihren Nachkommen gegeben wird. Er darf es noch nicht in Besitz nehmen, er darf dort als Fremdling wohnen. Und dann ist auf einmal der Übergang von Kanaan, vom Land Palästina, Israel später, zu Ägypten. Und die Geschichte, in die wir jetzt gleich einsteigen, die braucht da als Vorgeschichte das, was ich jetzt erzählt habe, nämlich dass die Nachkommen Abrahams, nicht Isaak, aber Jakob im hohen Alter und seine Söhne, im Land Ägypten Zuflucht finden. Josef, den sie dorthin verkauft hatten, der war von Gott, so sagt er es am Ende, letztlich dorthin geschickt worden und hat dort eine Möglichkeit des Überlebens für sie geschaffen in einer Zeit der großen Dürre und Hungersnot. Und jetzt geht dieses Drama weiter. Das, was ein Ort der Zuflucht war, nämlich Ägypten, wird jetzt mehr und mehr zu einem Ort der Versklavung. Zu einem Land, wo sie als Sklaven leben müssen, wo sie Arbeitssklaven sein müssen, wo sie Knochenarbeit machen müssen und wo sie unterdrückt werden, wo sie Außenseiter sind, wo sie nur Ausländer sind, nur Fremde sind, wo sie ausgenutzt werden, ja, wo es ihnen an die Existenz gehen soll, wo der Pharao, der Gottkönig dort dieses Landes Ägypten, befiehlt, dass alle männlichen Hebräer, die geboren werden, umgebracht werden sollen. Er will das Volk dezimieren, er will es letztlich ausrotten. Und sie sind in einer Situation der absoluten Unfreiheit. Und so merkt man wieder, dass diese Segensgeschichte und diese Unheilsgeschichte sich kreuzen und das, was eigentlich zu einem Segen werden sollte, nämlich dass sie in Ägypten waren, jetzt auf einmal sich zum Unheil gekehrt hat. Das heißt dort, es kam eine neue Zeit, ein neuer Pharao, der kannte David nicht. Wahrscheinlich ist dort ein Dynastiewechsel in Ägypten im Hintergrund, eine neue pharaonische Dynastie und auf einmal sind die, die Zuflucht bekommen haben, nämlich die Hebräer, sind auf einmal die Unterdrückten, die Sklaven. Und damit sind wir jetzt direkt in unserem Thema, in diesem Thema Exodus, in dem Thema Freiheit, in dem Thema, wo der Mose reinkommt im zweiten Buch der Bibel. Das macht uns unfrei. Ich weiß nicht, was habt ihr vorhin eigentlich erzählt, als ihr so miteinander gesprochen habt? Wenn ich jetzt das Mikro kriegen sollte, das Gäste-Mikro, das Sendemikro, das ist vorhin nicht gewandert, dann würde ich, doch, das ist nach da gewandert. Das geht nicht, es geht nicht doppelt, okay. Dann gehe ich einfach mal so durch die Reihe und frage einfach mal Menschen, die ich kenne, also alle, die mich nicht kennen, keine Angst, worüber habt ihr geredet? Ihr hattet ein anderes Thema, ihr habt euch kennengelernt, ja? Schön, ja, Markus und Arndt, ja, das war schon mal sehr gut. Genau. Wer kann mir denn was verraten, was ihr über Unfreiheit oder Freiheit geredet habt? Wer wagt es, die Hand zu erheben? Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ja, okay. Ja, Angstzustände. Ja, ich wiederhole es nochmal, damit alle es hören können. Du sprachst von Angstzuständen, die sehr einengend sein können und die individuelle Freiheit wegnehmen können. Okay. Alle, die mich kennen, gucken jetzt verzweifelt weg. Ihr kennt mich wahrscheinlich sowieso, aber ich kenne euch ja natürlich nicht alle. Okay, hoffentlich habt ihr schöne Sachen geredet. Weiterbringende Sachen. Ach hier, kommt mal her. Was gab's denn bei euch so als Thema?
Wir wollten zwar Freiheit ansprechen, aber wir hatten so viele Probleme, dass wir erst einmal über die Probleme
sprechen. Okay. Alles klar. Also das Thema Unfreiheit, das Thema Freiheit bewegt uns, aber vielleicht haben wir es nicht alles in dieser kurzen Phase, die der Guido da vorhin eingeleitet hat, dann geschafft. Das ist ja auch sehr gut verständlich. Hier in dieser Moses-Geschichte ist das Thema Freiheit überall. Die große Freiheit, das Volk Israel wird befreit aus der Unterdrückung. Es gibt diese dramatischen Begegnungen beim Pharao. Let my people go, sagt der Mose immer wieder. Und der Pharao sagt, niet, passiert nicht und keine, no chance und so weiter. Und dann kommen diese Plagen und das ist allein spannend. Und die Mücken und das Wasser wird blutrot und dann kommen irgendwelche Heuschrecken und dann kommen die Frösche und dann kommt der Hagel. Und Elke hat mir erzählt, dass sie eine Sendung gesehen hat neulich, wo diese ganzen Plagen in der Abfolge physikalisch erklärt wurden. Also wo sozusagen ein Ereignis das andere sozusagen nach sich zieht. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht, aber selbst wenn das so wäre, ist natürlich toll, dass der Mose immer wusste, wann das gerade kommt. Also insofern keine Ahnung. Am Ende ist jetzt dieser große Sieg, diese Freiheit, Freedom is coming, dass sie in die Freiheit ziehen können. Die Israeliten verlassen Ägypten, sie ziehen hinaus in die Wüste, sie ziehen weiter, sie kommen an das Schilfmeer. Dort kriegen sie noch auf wunderbare Weise einen freien Weg und Mose macht den Weg frei und dann kommt Pharao, will da auch durch, es funktioniert nicht. Und die Miriam singt und freut sich und nimmt als Tambourin und sie tanzt nicht wie David, weil den gab es noch nicht, aber sie tanzt wie Miriam tanzt und alle tanzen mit und feiern diesen Sieg der Freiheit. Endlich ist dieses Volk, was so versklavt worden ist, in die Freiheit geführt. Dass sie noch 40 Jahre vor sich hatten in der Wüste, das war noch ein anderes Thema. Das war in diesem Augenblick noch nicht ganz klar. Aber ich habe gedacht, ich gucke mir heute noch mal ganz kurz mit euch den Mose selbst an. Wie ist das eigentlich bei Mose? Wo war er denn unfrei und wo hat er Befreiung erlebt? Weil mir ist aufgefallen, damit der Mose zum Werkzeug der Freiheit werden konnte, zum Befreier, musste er selbst erst frei werden. Und ich glaube, das stimmt grundsätzlich. Damit wir anderen Weg in die Freiheit hineinzeigen können, müssen wir selbst auch erst den Weg der Freiheit gehen. Und ich sehe bei Mose zwei wichtige Befreiungen, die er leben musste, damit er dann auch Befreiung geben konnte. Das erste habe ich so für mich überschrieben, er musste befreit werden vom Vertrauen auf die eigene Stärke. Er war ja, so wird uns berichtet, aufgewachsen als Sohn einer Pharaonstochter. Also er war nicht Prince of Egypt, wie das dieser Film ist, aber er war so irgendwie da ein adoptierter Sohn einer Pharaos-Tochter. Ich vermute, da gab es eine ganze Reihe Pharaonentöchter, auch solche Potentaten, zeigen ja ihre Potenz auf vielfältige Weise, unter anderem auch dadurch, dass sie viele Kinder zeugen. Also man muss sich jetzt nicht so vorstellen, dass er jetzt sozusagen der Allerhöchste da in der Rangfolge der Prinzen war. Aber auf jeden Fall gehörte er zu einer privilegierten Klasse. Und hatte aber dennoch dieses Bewusstsein, dass er zu den Hebräern gehörte. Das war irgendwie bei ihm geblieben. Das wurde nicht verschwiegen, das wurde nicht überdeckt. Und in dieser doppelten Identität, bin ich nur Ägypter, bin ich nur Hebräer, kommt er, als er so um 40 Jahre ist, man würde also sagen, in der Zeit der Midlife-Crisis, kommt er da hinein, dass er sagt, ich will das jetzt nochmal checken, wie ist das bei den Hebräern. Und er macht sich auf, geht aus diesem privilegierten Status heraus, geht zu den Hebräern, zu seinen Volksgenossen, seinen Stammesgenossen, seiner Herkunftsgruppe, nimmt Kontakt auf. Er sieht dort eine ungerechte Situation. Ein Ägypter behandelt einen Hebräer auf ganz fiese Weise. Und dann wird Mose zornig und er hat es wahrscheinlich gelernt, dass ihm gehorcht wird. Und er nimmt dann irgendeinen Gegenstand und er schlägt in seiner vollen Manneskraft, in seinem heiligen Zorn diesen Ägypter. Und das könnte doch schon mal der erste Schritt der Freiheit sein. Mal ein Ägypter weniger. Ja? Partisanentechnik. Ne? Einen nach dem anderen. Und dann irgendwann sind wir seelos. Aber wir merken, er handelt aus eigener Kraft. Er nimmt die Sache selbst in die Hand. Vielleicht hat er auch schon gespürt, dass er berufen war, dieses Volk in die Freiheit zu führen. Vielleicht wusste er das irgendwie schon. War das schon in ihn hineingelegt worden. Aber er will das Problem noch in eigener Kraft lösen mit seinen eigenen Ressourcen und scheitert dann. Beim nächsten Mal, wo er wieder hinkommt, erlebt er einen Streit zwischen den Hebräern. Er will schlichten, er sagt, ihr seid doch Brüder, wieso kämpft ihr gegeneinander? Und doch die wollen seine Leiterschaft, seine Vermittlung nicht anerkennen und sagen, was willst du eigentlich, warum willst du dich hier aufspielen, wer hat dich zum Boss über uns gemacht? Willst du uns etwa auch umbringen, wie diesen Ägypter? Und da erschreckt Mose. Und er sagt, wie kann es sein, dass sie das wissen? Und dann haben sie es dann doch irgendwie mitgekriegt. Das spricht sich um. Das kommt vor die herrschenden Leute, vielleicht sogar vor Pharao. Und Mose kriegt es mit der Angst zu tun. Und er flieht. Und seine Aktion jetzt sozusagen für Gerechtigkeit zu sorgen, für Freiheit zu sorgen, die verfliegt im Sande, im Wind. Er muss abhauen. Er lässt alles hinter sich. Er flieht in die Wüste. Und Mose erkennt, und das glaube ich ist das Erste, was ich jedenfalls hier lerne, dass selbst wenn wir etwas Gutes tun wollen, wenn wir es ganz aus eigener Kraft und mit unseren eigenen Methoden machen wollen und nicht auf Gottes Zeit hören und was Gott da sagt zu dieser Situation, dass es dann ganz schön schief gehen kann. Er merkt, es ist ein Holzweg. Dieser Holzweg hat ihn nicht weitergeführt. Und so hat er dann in Midian, dort in der Wüste, im Sinai-Gebiet, 40 Jahre Zeit runterzukommen. Runter von dem Trip, sein eigener Herr sein zu wollen, runter von den Ansprüchen, etwas Besonderes zu sein. Er lebt als Hirte und Schäfer, ist der Versorger für eine Truppe dummer Schafe. Eine gute Vorbereitung für seinen Job als Befreier und Leiter des Volkes. Einfaches Leben, Hitze und Kälte, Tag und Nacht. Er heiratet, er wird Vater, relativ unspektakulär. Und ich glaube, in dieser ganzen Zeit, diesen 40 Jahren, muss Mose erst einmal frei werden von sich selbst. Um dann frei zu werden für Gott und frei zu werden für den Auftrag, den Gott ihm wirklich gibt. Er muss frei werden vom falschen Vertrauen auf sich selbst, um dann fähig zu werden, sich auf Gott zu verlassen. Das ist die erste Befreiung. Befreiung vom Vertrauen auf die eigene Stärke. Und dann geht es weiter. Das Blatt wendet sich. Und vielleicht kennt ihr alle, oder vielleicht viele kennen diese Situation. Ich fand das immer faszinierend. Eines Tages sieht er diesen Dornbusch, der brennt, aber verbrennt nicht. Sieht immer gleich aus. Geht hin. Hört eine Stimme, die sagt, Achtung, heiliger Boden, zieh die Schuhe aus als Zeichen der Ehrfurcht. Und Gott fängt an, mit ihm zu reden. Gott sendet ihn. Gott gibt ihm den Auftrag, nach Ägypten zu gehen. Und an dieser Stelle braucht Mose eine zweite Befreiung. Die erste Befreiung war die Befreiung von dem Vertrauen auf die eigene Kraft. Jetzt kommt die zweite Schicht. Er ist jetzt tiefer bei sich, er ist jetzt näher bei sich. Und auf einmal merkt er, da ist Furcht. Wie kann ich dem Pharao begegnen? Diesem mächtigsten Herrn Ägyptens, diesem Gottkönig. Die Konfrontation ist zu krass Und so gibt es so diesen Dialog zwischen Mose und Gott. Ich kann das eigentlich nicht. Aber nein, Gott sagt, du sollst zum Pharao gehen, ich sende dich. Dieser Pharao war ein absoluter Herrscher. Er hatte keine Skrupel, Leute über die Klinge springen zu lassen. Wer sich selbst so wie er für Gott hält, der will keine Autorität über sich anerkennen. Er setzt sich zum absoluten Maßstab, entscheidet selbst, was gut oder schlecht ist. Und wir kennen auch solche Typen aus unserer Zeit, die über Leichen gehen, nur um ihre eigene Macht zu erhalten. Das ist nicht nur eine Geschichte von vor 3000 Jahren. Das ist leider eine Geschichte auch aus dem 21. Jahrhundert unseres aufgeklärten Zeitalters. Dass es dort Mächtige gibt, deren Ziel es nicht ist, anderen zu dienen, sondern deren Ziel es offensichtlich ist, dass die Völker, die sie unter sich haben, ihnen dienen. Namen könnt ihr euch selbst einsetzen. Für Mose war das nicht sehr spaßiges, die Konfrontation mit den Mächtigen zu suchen. Er wird von Gott in die Höhle des Löwen geschickt. Und das Erste, was er dort überwinden muss, ist seine Angst, seine Furcht. Und da kommt für mich die Frage, was fürchten wir denn eigentlich? Und wen fürchten wir? Wen ehren wir? Was ist für uns eigentlich so eine Macht, vor der wir Respekt haben? Und dann auch die Frage, was treibt uns eigentlich in unseren Entscheidungen? Ist es Menschenfurcht? Ist es Gottesfurcht? Fürchten wir Gott und sind frei gegenüber den Menschen oder fürchten wir Menschen und lassen uns von Gott nichts sagen? Mose schafft es, seine Furcht vor Pharao und vor dem Machtapparat des Pharao zu überwinden, weil er dem wahren Gott begegnet ist. Er weiß, Jahwe ist mächtiger als Pharao. Und das ist die ganze Zeit auch diese Konfrontation. Es geht im Grunde in diesem ganzen Drama der Befreiung um letztlich die Frage, wer ist mächtiger? Der mächtigste Mann der Welt oder der unsichtbare Jahwe, der Herr? Mose weiß, Jahwe ist mächtiger. Der Pharao ist kein Gott, sondern er ist sterblich. Er ist aufrecht erhalten durch ein ausgeklügeltes politisches, religiöses System, aber in Wirklichkeit kann er nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Und deswegen heißt es in dieser Geschichte auch immer wieder, der Herr verstopfte das Herz von Pharao. Das heißt nicht, dass der Pharao das machen musste, aber das zeigt, dass selbst in der Rebellion des Pharao gegen Gott, Gott immer noch souverän ist und immer noch der Handelnde ist, dass ihm nichts aus der Hand gleitet. Auch Pharao ist in der Hand Gottes, das zeigen auch diese 10 Zeichen, diese 10 Strafen, die 10 Plagen. Die zweite Freiheit, die Mose erleben muss, erfahren muss, erarbeiten muss, ist die Freiheit von Menschenfurcht. Von der Furcht vor Pharao und dann auch später vor der Furcht vor den Menschen, für die er Verantwortung hat. So wird er fähig, ihr Befreier zu werden. Er wird unabhängig vom Applaus der anderen. Er kann gegen den Pharao stehen, den Feind, und er kann auch feststehen, dass gegen das Volk, die ja nicht seine Feinde, sondern seine Freunde waren. Und jetzt zum Schluss, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, was das jetzt alles bei dir auslöst, wie das Thema ist mit dir, Freiheit, ob du in Furcht vor Menschen bist, ob du noch sehr stark so in dem Modus bist, eigentlich kann ich das selbst alles alleine, eigentlich brauche ich Gott nur für die religiösen Teile meines Lebens. Oder ob du merkst, eigentlich, ich brauche ihn überall, ich brauche in jedem Augenblick meines Lebens. Freiheit, und das ist mein dritter Punkt zum Abschluss, entsteht in der Abhängigkeit von Gott. Mose erlebt Gott in einer so überwältigenden Weise, dass er von jetzt ab weiß, dass Gott der entscheidende Faktor ist. Und weil Gott der entscheidende Faktor ist, braucht er den Pharao nicht zu fürchten. Und er braucht sich aber auch nicht nur auf seine eigene Kraft zu verlassen. Manchmal kommt er ins alte Fahrwasser, zum Beispiel, wo er diesen Fels schlägt und sagt, so, ich hole jetzt dieses Wasser aus diesem Fels. Und Gott sagt, hey, nicht du hast es gemacht. Auch nicht der Stab, den du in der Hand hast, ist kein Zauberstab. Du bist auch nicht Mirakulix, sondern das ist mein Auftrag, das ist meine Kraft, die dir das erlaubt zu tun. Aber Mose erlebt vor allen Dingen Gott, und indem er Gott erlebt, wird sein Charakter verändert. Und er kommt aus einem Menschen, wird von einem Menschen voller Vertrauen auf sich selbst und dann später ein Menschen voller Furcht. Sehr interessant, dass man als junger Mensch oft sehr, sehr, das Gegenteil gibt es natürlich auch, aber sehr oft, als junger Mensch sich sehr, sehr stark noch fühlt, später im Leben manchmal in große Krisen kommt und einem alles so wegzuschwimmen droht. Beide Gefahren, das zu starke Vertrauen auf sich selbst und diese Furcht, diese Menschenfurcht, beides kann Mose überwinden und das Richtige tun, weil er in der Gegenwart Gottes gelernt hat, dass Gott allein zu fürchten, zu ehren ist und dass wir ihm vertrauen können. Gott spricht es ihm zu und sagt, ich bin der ich bin. Das ist mein Name, den ich dir sage. Ich werde für dich da sein, dann wenn du mich brauchst. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin unverfügbar, Gott, aber doch ganz nahe. So lernt Mose im Vertrauen auf Gott zu leben. Er empfängt dann am Sinai später die Bundestafel mit den 10 Geboten, Zeichen des Bundes zwischen Menschen und Gott. Am Ende, bevor wir jetzt einsteigen in eine längere Zeit des Gebets und der Anbetung, die Frage an dich, wie frei bist du eigentlich? Wo brauchst du Befreiung? Brauchst du Befreiung vom Vertrauen auf die eigene Stärke? Brauchst du Befreiung von der Faszination, die die Mächte dieser Welt auf dich ausüben, die Pharaos dieser Welt? Gott möchte dir so und mir so stark begegnen, immer neu, dass er zum entscheidenden Faktor wird, dass wir daran dann erkennen, dass, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass das wirklich der Weg der Freiheit ist. Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, also wenn ihr mir folgen werdet, meinen Worten, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freien. Das ist ein Weg. Für das Volk war es 40 Jahre, für uns vielleicht auch so lange, vielleicht ein bisschen kürzer. Aber das Wichtige ist nicht, ob wir schon in allen Bereichen unseres Lebens frei sind, sondern ob wir uns auf dem Weg der Freiheit bewegen. Ob wir in Ägypten festsitzen, im Bild gesprochen, oder ob wir, nachdem wir Gott gefunden haben, sozusagen durch das Schilfmeer, durch die Taufe, durch die Hinwendung zu ihm, rausgekommen sind auf den Weg der Freiheit, ob wir weitergehen. Oder ob wir uns irgendwann hinsetzen und sagen, so weit und nicht weiter. Weil es ist ein Weg, Mose ist hingegangen mit dem Volk. Ja, wir danken dir, dass wir von Mose lernen können, dass wir aus seinem Wort lernen können. Wir wollen dich bitten, dass du uns in die Freiheit hineinführst. Ja, du bist der Gott, der Freiheit schenkt. Du bist der Schöpfer, der Unabhängige und doch, der sich uns als Freund und als Erlöser ganz nahe schenkt. Danke, Herr, dass wir auch mit dir verbunden frei werden können und Freiheit weitergeben können in der Welt, diese